In der neuen Folge von der Audiobeweis Spezial, die WM-Edition, darf ich Hans Krankl und Martin Stranzl begrüßen. Ich spreche mit den beiden über die 0:2 Niederlage des österreichischen Nationalteams gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Was müssen die Lehren aus der Niederlage sein? Was ist vom anstehenden Spiel gegen Algerien zu erwarten? Wie weit schafft es das Team von Ralf Rangnick bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada? Und wer sind bislang die Lieblingsstürmer von Hans Krankl?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial, die WM-Edition. Schön, dass Sie, werte Fußballfans, wieder mit dabei sind. Das österreichische Nationalteam verlor gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien am Ende mit 0:2. Und daher gibt's für uns einiges zu diskutieren. Und ich freue mich über zwei großartige Gäste. Zum einen den Goleador, one and only, Hans Krankl. Brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen. Servus, Hans.
Servus.
Und dazu auch noch zweiten Sky-Experten, ehemaligen Nationalteamspieler, EM-Teilnehmer, Martin Stranzl. Servus Martin, schön, dass du da bist.
Servus und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Hans, gestern, du warst in Mörbisch zugegen beim Public Viewing. Wie hast du die 0:2 Niederlage des österreichischen Nationalteams wahrgenommen bzw. verarbeitet?
Ja, es war wieder Leo Messi, der alles überstrahlt hat. Bevor man über das Match redet, braucht man über ihn reden. Er hat einen Elfer verschossen und trotzdem die zwei entscheidenden Tore gemacht. Wir brauchen den Kopf nicht hängen lassen. Es war nicht schlecht, aber es war von der Offensive her ganz einfach zu wenig. Besonders zweite Hälfte, weil man muss da etwas tun, wenn man eins nur hinten ist. Und das ist uns nicht gelungen. Es war ein Torschuss von Sabitzer aus einem Freistoß, das ist natürlich zu wenig, aber die Argentinier, die Südamerikaner waren eigentlich in jeder Phase überlegen, das muss man so sagen. Ist auch nichts dabei, da muss man sich in diese Niederlage fühlen. Genieren brauchen wir uns nicht und den Kopfhänger brauchen wir auch nicht lassen, weil das entscheidende Spiel ist jetzt gegen Algerien.
Ja, so ist es. Und gegen den amtierenden Weltmeister aus österreichischer Sicht zu verlieren, hat es ja schon einmal gegeben, 1980, weißt du noch, Freundschaftsspiel damals, ja, 1:5, muss ich jetzt leider erwähnen.
Na bitte nicht.
Dreifacher Torschütze damals, leider nicht Hans Krankl, sondern
Diego Maradona.
Ja, so ist es, ein junger Diego Maradona. Also von daher, du weißt auch, wie es sich anfühlt, gegen den amtierenden Weltmeister zu verlieren. Ist keine Schande.
Absolut, ist keine Schande, nein.
Ja, Martin, warum lautet am Ende vielleicht das Fazit, solide, couragiert, aber zu wenig, um mehr mitzunehmen?
Das waren jetzt gleich drei Begriffe. Also da müssen wir, also erstens mal sind bei mir zwei Herzen. Also als emotionaler Fan, was ich nun mal bin von der österreichischen Nationalmannschaft, war die Erwartungshaltung schon groß. Es war schon, also ist Euphorie da und dann eben dieses große Spiel gegen Argentinien, Erwartungshaltung eben da gewesen. Und da ist man dann natürlich doch trotzdem, auch wenn es der Weltmeister ist, mit der Erwartung war ich dann doch ein Stück weit ein bisschen enttäuscht. Aus Trainersicht oder wenn man es von den taktischen Aspekten sieht und von den Spielern her, was für mich spannend zu verfolgen, wie unsere Art und Weise Fußball zu spielen im Vergleich dann eben mit Argentinien, war sehr spannend und interessant und war aber aufgrund dessen dann für mich ein Stück weit erwartbar, was passieren wird. Ja.
Aber jetzt hast du gesagt, du warst schon auch ein Stück weit enttäuscht, in welchen Punkten genau? Vielleicht auch Mut in der Offensive?
Absolut. Also der Hans hat es eh schon angesprochen, wenn du im Ganzen, mittlerweile dauern ja die Spiele knapp 100, 105 Minuten mit den ganzen Nachspielzeiten, einen Torschuss aus einer Standardsituation im Endeffekt hast, ist das halt dann leider ein Stück weit zu wenig. Ja.
Hans, wie war die Stimmung allgemein dann vor Ort? Weil Martin jetzt gesagt hat, nein, es spielt dann schon auch ein Stück weit Enttäuschung mit, gegen den amtierenden Weltmeister zu verlieren. Ist wahrlich keine Schande. War die Niederlage dann am Ende vielleicht sogar zu hoch um einen Gegentreffer?
Der hat wieder das gut gemacht. Das war wieder ein Messi-Tor. Das macht nur er. Das ist halt so. Das ist zwar, es ist egal. Ich weiß schon, es dreht sich ums Torverhältnis, aber trotzdem. Vielleicht war der Respekt anfangs doch zu groß. Das hat mir auch ein bisschen gefällt. Da war zu viel Respekt da. Und in der Offensive sind wir überhaupt nicht durchgegangen. Die Argentinier haben ihr Spiel aufgezogen. Das sind technisch sehr, sehr gute Spieler. Das hat man gestern gesehen. Die haben den Ball in der Mannschaft gehalten, wenn sie wollten. Und dann haben sie sofort Konterattacken gemacht. Also, Es ist keine Schande zu verlieren gegen Argentinien, aber ich bin auch bei ihm. Ich hab eigentlich doch ein bisschen mehr erwartet. Und von Resultat her ist es halt auch nicht gut, aber es ist in Ordnung. Nochmal, ist der Weltmeister und die haben eine sehr gute Mannschaft und ich denke mir, mit dieser Mannschaft werden sie sehr weit kommen.
Was wäre denn für das österreichische Nationalteam mit einem Hans Krankl in Bestform möglich gewesen?
Das ist so lange her. Da musst du andere Beispiele nennen.
Naja, aber du wusstest genau, wie man Tore schießt. Haben wir darüber gesprochen, vielleicht der fehlende Mut in der Offensive.
Ich hätte nicht gegen einen Messi spielen können, weil das ist mein Liebling, gegen den kann ich nicht spielen.
Oh weh. Martin, nein.
Aber ich will noch was sagen. Kann man erinnern, wo Hans Krankl mein Teamchef war. Und ab und zu nach dem Training ist er wirklich in den Strafraum rein und ich als junger Spieler damals auch rausgegangen, Flanken reingespielt und er hat wirklich jeden Ball verwertet. Also es war für mich natürlich auch als Spieler war unfassbar die Zeit damals und
das ist schon die Qualität.
Schon lange verbracht. Ja, wow. Noch gar nicht so lange, oder? Bis 2005 warst du ja dann Nationalteamtrainer. Leider die Heim-EM warst du nicht mehr dabei sozusagen. Aber Martin, wie war das dann im Training? Hast du dann auch gegen den Hans verteidigen dürfen und den Körper ordentlich reingestellt? Oder hat er gesagt, weg da?
Also er hat ja nicht mittrainiert oder das hat er ja nicht, sondern es war einfach nie, also sondern von außen beobachtet, Coaching und dann Standard, das war Usus bei uns, dass nach dem Haupttraining, das dann auch individuell gearbeitet worden ist, der eine hat Flanken geschlagen, der andere hat Pässe gespielt und ab und zu hat es sich halt angeboten, dann eben mit dem Torjäger dann eben Flanken reinzuspielen und der hat die halt auch verwertet.
Wie hätte ich spielen können gegen ihn, schon den haben wir oder?
Noch immer topfit?
Der heute noch, ja. Wie hätte ich damals spielen gegen ihn, da hätte ich keinen Ball berührt.
Aber war eine absolut lehrreiche Zeit unter Hans Krankl im Nationalteam.
Ja, es ist halt das, was ich vorher gesagt habe. Dann kannst du um 2 Uhr morgens aufwecken, spielst den Ball rein und der schweißt das Ding in den Winkel. Die Bälle sind reingeflogen und Torwart hat keine Chance gehabt. Sowas verlernst du ja dann auch im Endeffekt nicht. Und das war schon herausragend. Unabhängig davon, wir hatten halt damals eine sehr, sehr schwierige Zeit in der Nationalmannschaft. Wir hatten nicht so viele Legionäre, wie es halt jetzt aktuell im Pool ist. Und war halt ein Stück weit auch eine ganz, ganz große Herausforderung dann auch für den Trainer und für die gesamte Mannschaft.
Inwiefern wurden gestern dann auch dem österreichischen Nationalteam die eigenen Grenzen auf diesem Top-Level aufgezeigt?
Die Grenzen wurden aufgezeigt, absolut. Das muss man akzeptieren. Darum ist auch, bei einer Niederlage darf man nie sagen, ja, wir waren eh gut und so weiter. Aber hier ist es keine Schande, gegen diese Mannschaft zu verlieren. Die haben uns Grenzen aufgezeigt und diese Grenzen waren da. Und sie haben schlussendlich 2-0 gewonnen und das geht in Ordnung. Das muss man so nehmen. Diese Mannschaft ist noch besser wie unsere Mannschaft.
Und was müssen jetzt die Lehren aus dieser 0-2-Niederlage gegen Argentinien sein, Martin?
Die Lehren? Ja, Algerien wird ein ganz anderes Spiel wieder. Ne? Also nichtsdestotrotz haben viele Elemente, die uns eigentlich in den Spielen davor ausgezeichnet haben, nicht so funktioniert, weil einfach die Qualität von Argentinien herausragend ist. Und wenn man dann nach dem Spiel auch die Interviews hört, eben auch von den Spielern oder vom Trainerteam, eben was Spielkontrolle betrifft, ich glaube, die Argentinier, die haben uns die Spielkontrolle da erlaubt, wo es ihnen bewusst war, da hat es wenig Wirkung auf uns und haben uns mit unseren eigenen Waffen ein bisschen den Zahn gezogen, eben mit diesen schnellen vertikalen Spielen nach Balleroberung, weil wir eben nach dem Beginn haben wir ein bisschen umgestellt mit dem Mittelfeldpressing in diesem 4-2-2-2, hat dann auch nicht gut funktioniert, und aber gerade in solchen Situationen ist der Elfmeter entstanden aus dem Mittelfeldballverlust und aber auch das 1-0 im Endeffekt dann. Und diese Vertikalität, die hat bei uns eigentlich nicht stattgefunden, was uns eigentlich in der Quali und bei den anderen Spielen immer sehr, sehr häufig ausgezeichnet hat. Ja.
Elfmeter, Umschaltsituation von den Argentinern, gut gemacht. Müssen wir über den Schiedsrichter sprechen? Vor dem 0-1 hat es einen Foul an Xaver Schlager gegeben. Viele fragen sich, warum der VAR nicht eingegriffen hat. Ehrlicherweise, hab mir natürlich auch das Spiel angesehen, so wirklich toll aufgelöst wurde es dann von den Bildern her gar nicht wirklich. Aber müssen wir über den Schiedsrichter sprechen, Hans?
Muss man nicht. Der Elfmeter ist laut Regelwerk für mich zu geben. Es war an der Grenze, wenn man Glück haben, gibt er nicht. beide fahren hier am Ball und beide wollen den Ball spielen, aber ich weiß nicht, der Alaba ist vor dem zuerst auf Schieber, also es war knapp und er war so in der Zwingung. Es war klar, Elfmeter. Man muss ihn nicht geben.
Er hat ihn ja zunächst auch nicht gegeben, muss man ehrlicherweise sagen. Dann gab es den korrekten Hinweis des VAR, es folgte der On-Field-Review und dann war eigentlich klar, das ist Elfmeter, Martin, oder?
Ja, für mich war es klar von der Seite, weil von der Seite ja Posch reingrätscht und ihm unter Anführungszeichen ihm das Standbein berührt und wegzieht. Oh, genau. Dabei, und der Xaver Schlager war ja noch dabei.
Genau.
Der hätte den Ball ja gespielt, aber du musst die andere Aktion natürlich dann auch mitbewerten. Und von dem her war es dann schon klare Elfmeter aus Schiedsrichtersicht, wenn man es gesehen hat, durch dass der Ball ja die Richtung ändert. Hat er da halt nicht den Blick dann so gehabt, aber deswegen hat halt dann der VAR eingegriffen und von dem her, ja, war es eine korrekte Entscheidung.
Und wie beurteilst du die Szene vor dem 0-1 Gegentreffer, Foulspiel an Xaver Schlager? Ich denke, dass es ein Foulspiel war, ist dann schon unstrittig.
Ja, den Schiedsrichter, er hat es halt anders gewertet, jetzt diskutieren wir über das, wir können aber auch, es ist trotzdem noch 60 Meter bis zum eigenen Tor, wo du dann noch ins Verteidigen kommen kannst, wo du vielleicht den ersten Ball tief auf Messe, der ihn ja dann ablegt, wo du dann vielleicht da auch schon ein taktisches Foul machen kannst. Ist meistens so, es ist nicht nur ein Fehler, der halt dann zu einem Tor führt, sondern es sind viele Situationen hintereinander, die dann eben eine Fehlerkette bewirkt haben, wo wir dann im Endeffekt das Tor bekommen und dann natürlich auch die Weltklasse eines Lionel Messi, der halt dann genau weiß, in welchem Raum er sich bewegen muss, wo er Tempo anzieht, wo er das Tempo rausnimmt, um eben dann in der Position zu sein, um zu einem sauberen Torabschluss zu kommen.
Ja, das 1-0 aus Sicht von Argentinien war schon, darf ich sagen, Weltklasse, hättest du nicht besser finalisieren können.
Ja, der ist sicher besser wie finalisiert. Der,
ja, bin ich mir gar nicht so sicher.
Das ist der Leo Messi ist der Beste. Wir haben vorher geredet, also ich habe ein paar Generationen gesehen, wie der kleine Bub war bis heute und ich habe meine Idole gehabt und jeder hat seine besten Spieler der Welt gehabt, aber Diego Maradona, Johan Cruyff, Pelé ganz früher. Ich könnte noch fünf andere aufzählen, aber der kleine Argentinier ist das Nonplusultra.
Er steht über allen, hält jetzt aktuell bei Weltmeisterschaften bei 18 Treffern, also ist alleiniger Rekordhalter. Kylian Mbappé ist ihm aber auf den Fersen, der hält bei 16 Toren, der hat einen Doppelpack erzielt, auch heute Nacht. Die Argentinier, wie gut war die Leistung vom amtierenden Weltmeister? Bei wie viel Steigerungspotenzial sind die noch?
Haben sie absolut. Sie haben uns, Martin hat es ja gesagt, sie haben uns kontrolliert. Sie haben uns kontrolliert 90 Minuten. Sie haben das gemacht, was wichtig war. Sie haben den Ball in der Mannschaft gehalten, wenn es notwendig war, sehr lange. Sie haben die Tore gemacht zur richtigen Zeit. Das ist der eine Spieler und sie haben uns kontrolliert. Meiner Meinung nach haben wir haben ein bisschen zu viel Respekt, vielleicht auch Respekt gehabt.
Martin, am Ende sprechen wir dann aber trotzdem über Lionel Messi, Doppeltorschütze. Da gab es so viele Diskussionen. Ah ja, der ist jetzt schon in ein gewisses Alter gekommen. Was wird er bei der WM noch zeigen können, bei Inter Miami? In den USA, es gibt ja auch den Ansatz, dass er in die Staaten gegangen ist, um sich dann perfekt auf die Weltmeisterschaft und die Gegebenheiten dort vorbereiten zu können. Wie siehst du diese ganze Diskussion?
Da müssten wir ihn fragen. Also weiß ich nicht. Also er ist für mich unglaublich nach wie vor in dem Alter eben, das so abzurufen und eben, er ist halt, was ihn halt auszeichnet, ist eben diese Geschwindigkeit einfach im Kopf, Situationen wahrzunehmen, sich dementsprechend zu positionieren, Entscheidungen zu treffen und das macht ihm einfach außergewöhnlich. Und das hat man halt gestern auch wieder gesehen, aber trotzdem auch, muss man sagen, die komplette Mannschaft von Argentinien auch, wie die spielt, wie sie arbeitet und das hat man eben auch, wenn man das erste Tor hernimmt, das Gefühl, die sind wirklich so perfekt mittlerweile aufeinander abgestimmt, weil der Spieler vorher lässt ja noch den Ball durch, weil er genau weiß, hinter mir ist Lionel Messi und der macht das Ding. Also da hat man schon gesehen, also die arbeiten alle extrem füreinander, sie freuen sich miteinander extrem und ja, es wird spannend sein. Ne? Es ist gerade mal zweiter Spieltag von der Weltmeisterschaft, also da jetzt von Prognosen, aber das, was sie bisher gezeigt haben, ist schon sehr, sehr stabil und richtig gut, ja.
Hans, ich weiß gar nicht, kennst du den Film Matrix?
Genau, ja.
Genau. Und ist Lionel Messi sozusagen derjenige, der diese Dinge schon voraussehen kann, ja, die ihn so auszeichnen? Weil Martin das jetzt auch erwähnt hat, schon ja, vorauszudenken, Dinge zu erkennen, bevor sie andere erkennen.
Ja, das gehört zu seiner Klasse. Der ist aufgewachsen als Bub, der ist mit 13 Jahren nach Barcelona gekommen, ist durch die komplette Schule bei La Masia gegangen, hat das Talent von sich aus, das ist Gott gegeben, das hat ihm der liebe Gott geschenkt und alles andere, was er dann gehabt hat, hat er dazugegeben, der ist ein riesiges Talent gewesen und hat aus diesem Talent das absolute Maximum herausgeholt. Er ist der beste Spieler der Welt geworden und ist es für mich immer, seitdem es ihn gibt, nicht als ein ganz Junge, ich habe ihn kennt in Barcelona, mit 20 Jahren, da ist er reingekommen, da haben sie ihn sehr schonend zuerst eingesetzt, dann war der Ronaldinho war mit ihm unterwegs, das war sein großer Bruder, das war wunderbar anzuschauen, wenn irgendwas war und den Kleinen ums gefällt, war der sofort dort, wie sein großer Bruder und der Ronaldinho und die waren, man, das ist selber ein Zauberer, ein Mörderzauberer gewesen und ein Superspieler und die haben sich so verstanden und so ist das Ganze immer mehr geworden, bis er der Beste war. Ich könnte nicht einmal sagen, wenn man gesagt hat, jetzt ist er der Beste überhaupt von allen, aber es ist relativ schnell gegangen.
Ja, am 24. Juni wird er 39 Jahre alt, darf man gar nicht sagen, Oldie but Goldie, weil so alt ist er ja dann noch gar nicht. Hat übrigens am 24. Juni, genauso wie David Alaba, Geburtstag. Und schon eine ganz besondere Geschichte ist auch 2016. Weißt du, was da noch aus argentinischer Sicht der Fall war?
Na, was
wollte ich? Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt gegeben. Damals gab es in der Copa America die Niederlage gegen Chile, dritte Finalniederlage. Damals hat er gesagt, es ist mir einfach nicht vergönnt, mit Argentinien einen großen Titel zu gewinnen. Ja, und dann die Geschichte, zweimal danach die Copa noch gewonnen, Weltmeister geworden in Katar.
Naja, die Geschichte von Messi ist ja die, da scheiden sich die Geister, Messi und Maradona ist ja diese berühmte Geschichte, dass sie die Menschen in sehr lange Maradona lieber gehabt haben, weil der gespielt hat in Argentinien. Der Messi hatte niemals ein Spiel in einer argentinischen Mannschaft, in einer Fußballmannschaft, war er nie beim Verein, sondern er ist mit, wie ich gesagt habe, mit 13 Jahren nach Spanien, nach Barcelona. Und daher, das ist ihm natürlich schon immer nachgesagt worden, auch von den Medien und von den Menschen. Aber er hat alle eines Besseren belehrt.
Definitiv. Martin, schon eine ganz spezielle Geschichte, die man ja dann auch oft vergisst, dass Lionel Messi aus dem Nationalteam zurückgetreten war und dann so furios zurückgekommen ist.
Ja, schöne Geschichte, die hauptsächlich oder sehr häufig immer der Fußball halt auch schreibt. Ich bin mal gespannt, auch ist es ja auch Manuel Neuer aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und jetzt ist er bei den Deutschen wieder dabei. Bei dem Turnier bin ich auch gespannt, wie es da im Endeffekt auch weitergeht oder wie die Story weitergeht. Aber das sind halt die Geschichten, die der Fußball eben auch schreibt. Und ja, ich bin dann auch gespannt nach der Weltmeisterschaft, was sich dann bei ihm tut, was er noch macht, ob er nochmal ein Jahr dranhängt oder nicht. Also werden wir ja mal sehen, wird alles auf uns zukommen. Ja. Aber großartiger Spieler.
Und er dürfte auch anscheinend Lamine Yamal etwas von seinem Talent mitgegeben haben. Kennst du das Foto, wo er den Kleinen, das Baby Lamine Yamal sozusagen badet?
Wer kennt es nicht?
Wer kennt es nicht? Warum frage ich das überhaupt? Also Lionel Messi ist und bleibt, darf man so sagen, der Größte. Jetzt ist er ja in vielerlei Hinsicht Rekordhalter bei Weltmeisterschaften, auch was die Spiele, die Einsatzminuten betrifft und die Siege. Und Hans, gibt's aus österreichischer Sicht von den Akteuren her für dich vielleicht trotzdem den einen oder anderen Gewinner?
Vom gestrigen Match oder überhaupt?
Ja, von der Leistung her.
Na, weil wenn du 2-0 verlierst, dann bist du kein Gewinner, dann hast du keinen Gewinner. Für mich nicht, für mich ist eine Niederlage, da bist du kein Gewinner, sondern ein Verlierer. Nur einmal, man braucht sich dafür nicht genieren. Die Leistung war in Ordnung, sie haben alles probiert oder nicht alles probiert. Aber der Gegner war ganz einfach ein ganz großer, ein Weltmeister. Nein, wenn man verliert, gibt es für mich keinen Gewinner, also für mich nicht, nein.
Anders gefragt?
Der Tormann, vielleicht der Tormann.
Darauf wollte ich hinaus, anders gefragt, welche Leistung gilt es vielleicht als besonders positiv hervorzuheben? Du hast ja schon gesagt, Alexander Schlager, Kevin Danso.
Ja.
War immer zur Stelle.
Wenn, nur mal, bei Niederlage keiner, aber wenn man einen herausheben soll, dann war es der Tormann, weil der hat noch mehrere Tore, der Argentinier oder das Messi verhindert.
Ja, bin ich voll bei dir. Martin, trotzdem auch an dich die Frage. Wen hast du vielleicht leistungstechnisch doch dann eher noch auf einem besonderen Level gesehen? Kevin Danzo habe ich jetzt schon genannt.
Also ich kann, bin ich auch bei Hans, ich kann da jetzt keinen extra jetzt so irgendwie herausheben, dass das besser gewesen wäre wie der ein oder andere Spieler, der auf dem Platz war. Es war eigentlich vom Kollektiv her so, dass das ja aufgrund dessen, dass halt der Gegner sehr, sehr stark war, dass wir da leider nicht so wirklich zu unserem Spiel gekommen sind. Und von dem her, ja, wenn man es nüchtern betrachtet und ehrlich sich das alles angeguckt hat, dann muss man ja eh sagen, dann bist du auch mit einem 2:0 unter Anführungszeichen recht gut bedient gewesen. Eben verschossenen Elfmeter, eine Standardsituation, ein Kopfball, wo er frei zum Kopfball kommt. Dann noch die Situation, wo Kevin Danzo blockt. Ich glaube, das war Lautaro oder war Alvarez schon im Spiel? Ich glaube, Lautaro.
Julian Alvarez war es, glaube ich. Julian
Alvarez, wo er noch ins Blocken kommt.
Dann können die einwechseln.
Ja. Das waren ganz klare Einschussmöglichkeiten. Und bei uns war es eine, wenn man positiv ist, die eine Kopfballmöglichkeit am langen Pfosten vorbei vom Wimmer und sonst eigentlich nichts. Aber das ist eben, so Niederlagen kann auch dazu beitragen, dass du dich als Team wieder weiterentwickeln kannst, dass du genau siehst, okay, wo müssen wir nachjustieren, war auch im Hinblick dann aufs nächste Spiel gegen Algerien. Und von dem her, es ist der Weltmeister, das haben sie gezeigt. Es ist eine richtig gute Mannschaft und wir haben alles versucht, dagegen zu halten. Ein bisschen mehr Mut vielleicht in der Offensive. Ja, das haben wir gerade darüber gesprochen, aber deswegen ist die Mannschaft auch Weltmeister geworden und deswegen sind die Spieler, die da in den Reihen sind, halt alle auch bei Topclubs engagiert. Ja.
Marcel Sabitzer absolvierte gestern sein 100. Länderspiel, ist in einem elitären Kreis dabei, hat sich natürlich das Match ganz anders vorgestellt, aber das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, ist schon eine tolle Leistung von Marcel Sabitzer, 100 Spiele im österreichischen Nationalteam.
Ja, es ist ja gegen früher viel mehr Spieler, nicht? Mir wundert es immer, ist der eine hat 104, der andere 100, unglaublich. Das hat sich natürlich sehr zu unserer Zeit, haben wir nicht so oft gespielt. Ich habe 70 Ländermatch und wenn ich gespielt hätte, ich wahrscheinlich 134.
Richtig, natürlich weißt du das.
Das weiß ich gerade noch.
Weißt du auch, wie viele Treffer Martin Schmanzl im Nationalteam erzielt hat?
Naja, ich weiß auch, Wichtiges hat er gemacht. Auf das kann ich mich erinnern. Welches? Das war gegen Wales. Na, schau mich an. Er war nicht da, um Tore zu schießen, aber er war torgefährlich und hat dieses Tor gegen Wales, war ein super Match. Gegen Wales haben wir ihn auswärts gewonnen und zu Hause in Wien gewonnen.
Wie oft hast du getroffen im Nationalteam, Martin?
Insgesamt?
Ja.
Dreimal und zweimal unter Hans Krankl.
Na was?
Einmal gegen Wales und einmal gegen Aserbaidschan zu Hause.
Also den habe ich hergekriegt, was?
Ja, das ist ein Wahnsinn. Du hast mir das Torschießen beigebracht.
Ja, das ist... Na, der kennt von der Grässe her, kennt der Mittelstürmer aus, das ist kein Problem.
Wäre vielleicht auch keine schlechte Option. Dann wollen wir die Niederlage gegen Argentinien damit sozusagen abschließen, wollen natürlich nach vorne blicken. Algerien gewann... gegen Jordanien mit 2:1, war schon 0:1 in Rückstand. Jetzt geht's dann um Rang 2, den Österreich auch mit einem Remis halten kann. Erstes Argentinien, das steht fest. Jordanien ist raus, 2 Spiele verloren. Was erwartest du dir jetzt vom anstehenden Spiel gegen Algerien?
Wir brauchen über kein Remis reden. Das Spiel gegen Algerien muss gewonnen werden, wird gewonnen werden. Wir haben die bessere Qualität, wir sind die bessere Mannschaft, wir haben die besseren Spieler. Egal was für eine Aufstellung. Und gegen Algerien muss gewonnen werden. Von einem Unentschieden braucht man gar nicht reden. Nicht unterschätzen und den Respekt haben, so wie für jede Mannschaft. Ist auch eine gute Mannschaft. Man sieht eh, wie die kleinen Punkte machen. Aber das ist etwas, das muss sein. Es gibt im Fußball nie ein Muss. Oh ja, es gibt ein Muss. Jetzt müssen wir gewinnen. Es genügt sogar ein Unentschieden. Und das wird die Mannschaft machen und wird gegen Algerien gewinnen und werden den zweiten Platz in der Gruppe haben, so wie es sich gehört.
Klare Ansage von Hans Krankl, überrascht mich jetzt gar nicht. Martin, siehst du es auch so deutlich, dass Österreich der klare Favorit ist gegen Algerien? Mit was für einem Spiel rechnest du?
Kompliziertes Spiel. Ich habe mir heute Morgen ja nochmal Algerien gegen Jordanien angeschaut und sie haben sich schwer getan, ja, aber sie haben irgendwann, haben sie Jordanien dann doch so geknackt, sie haben sie zermürbt, sie haben sehr viele Standards und dann auch Eckbälle gehabt und aus diesen Möglichkeiten haben sie halt dann ihre Tore gemacht, sind sehr aktiv mit dem Ball unterwegs, attackieren da im Dribbling sehr, sehr gut. Von dem her wird, glaube ich, vom Spiel her es schon so wieder sein, dass, glaube ich, Algerien mehr Ballbesitz haben wird wie wir, weil sie da auch sehr sicher sind. Aber das kann uns auch wieder in die Karten spielen. Eben. Vielleicht können wir es da besser umsetzen, dass wir eben mit höherem Ball gewinnen, da dann wieder besser zu unseren Aktionen kommen. Aber ist natürlich jetzt wieder eine Drucksituation, die wir ja schon gezeigt haben, dass wir solche Drucksituationen bestehen können. Und nichtsdestotrotz sehe ich es nicht so klar jetzt wie Hans, aber ja, ich gehe trotzdem auch davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ja.
Algerien gegen Österreich bei einer Weltmeisterschaft, da war doch was, Hans, 1982.
Es war nicht schön.
War nicht schön, nein, aber du.
Es war nicht so, wie es war. Es war nicht so, wie es einige erzählen oder gern hätten, so war es nicht, das war ja nichts ausgemacht, weil das geht ganz einfach
nein,
nicht.
Ich wollte darauf hinaus, gegen Algerien hast du einen Treffer erzielt, 82 bei der Weltmeisterschaft.
Ach so,
und du hast jetzt gesprochen von der Schande von Gijón.
Ja, ich.
Also, Deutschland 1-0 gegen Österreich.
Ja, ist ein Skandal, ein unmögliches Spiel. Aber es war durch diese Konstellation der Gruppen war klar, dass die Deutschen, wenn sie nur 1-0 gegen uns gewinnen, nur 1-0 hat ihnen gereicht. Sonst wären sie wieder nach Hause gefahren, so wie in Argentinien. Und ich hab schon 100 Mal gesagt, und ich sag's jetzt zum 150. Mal, es war 0-0 und es war dann ein Hin- und Hergeschiebe. Grauslich. Aber wenn ich den Ball in der 90. Minute kriegt, hätte einmal im 16er hätte ins Kreuzer geschossen und wir hätten das 1-1 gemacht und sie wären wieder nach Hause gefahren. Also es soll mir keiner mit den Kummer, aber es war etwas sehr, sehr Unschönes, das sich aufgrund dieser Gruppenergebnisse so ergeben hat. Die haben geraunzt. Die deutschen Brüder haben geraunzt und wir haben uns einlullen lassen, weil wir, das muss man auch sagen, das wird auch zu wenig erwähnt, wir waren damals körperlich nicht in der Lage, dieses Match zu machen, aus Dingen, über die ich heute nicht mehr reden will, was da alles war im Training und so weiter. Wir waren nicht gut benannt. Und wenn die Deutschen gewusst hätten, sie haben ja Angst gehabt. Wenn sie diese Angst nicht gehabt hätten, hätten sie viel höher gegen uns gewonnen, weil wir waren da nicht gut.
Ja, nach der Rückkunft.
Aus den verschiedensten Gründen.
Über die du nicht sprechen möchtest.
Über die ich nicht reden will.
Weil nach der Rückkunft am Flughafen war, glaube ich, dieses Interview, wo du schon gesagt hast, ich bin jetzt lieber still und sage nicht, was da alles nicht gepasst hat. Also auch innerhalb der Mannschaft, gut, das möchte ich jetzt dann gar nicht erst wieder aufwärmen. Du hast ja sowieso gesagt, dass du dich dazu nicht äußern
möchtest.
Oder vielleicht doch.
82 waren viel Probleme. Das ist so, alle, die dabei waren, wissen das, aber ich über niemanden im Nachhinein schlecht reden, ob Funktionär oder Trainer oder Spieler und was war. Das muss unter der Mannschaft bleiben und das ist eh so geblieben. Aber die Menschen haben gesehen, dass wir nicht so gut waren und wir waren auch vom Körperlichen her nicht gut vorbereitet.
Einen Treffer damals bei der WM 82, 4.
Das war schöner.
Vier Jahre davor, ja, da denken wir lieber zurück an 78, vor allem Cordoba. Aber auch diese Geschichte hast du schon tausendmal erzählt. Martin, weil ich jetzt vorhin gesagt habe, ein Unentschieden reicht Österreich, um Zweiter zu werden. Selbst Rang 3 mit einem Torverhältnis von -1 würde 95% Wahrscheinlichkeit besitzen, aber sicher alles ausgerechnet habe, um ins 16. Finale zu kommen. Aber Österreich gegen Algerien, da wird es nichts geben mit Tempo raus, unentschieden, weil für die Algerier, die hätten dann ja auch 4 Punkte. Also davon ist überhaupt nicht auszugehen.
Ausgehen kann man von gar nichts, ne? Aber weil du es gerade angesprochen hast, ich habe mir auch die Konstellation angeschaut und im Endeffekt, wenn du Dritter wirst, kommst du gegen die Gruppe Amerika oder Kanada oder England oder Portugal.
Das ist nicht schlecht.
Nein, das ist ein super Punkt.
So.
Genau. Wenn du Dritter wirst.
Wenn du Zweiter wirst, kommst du gegen die Gruppe Spanien. Ja.
Wir werden nicht Dritter. Entschuldige. Ja, aber wir sprechen immer von einer sehr starken Nationalmannschaft. Wir haben Spieler mit Qualität, die auch behaupten von sich selber, sie haben Qualität. Bei Algerien muss man sie beim Stolz nehmen. Gegen Algerien müssen sie gewinnen. Punkt, Ende, aus. Das ist so.
Na, bin ich bei dir. Aber du willst dann unbedingt das Duell in der K.O.-Phase gegen Spanien, oder wie? Ja.
Das weiß ich, das brauchst du mir nicht sagen, das habe ich schon 100 Mal gehört. Na, da schauen wir nicht, da schauen wir wieder nicht gut aus.
Warum? Das wissen wir doch gar
weil
nicht.
Weil das der kommende Weltmeister ist. Meiner. Oh. Meiner.
Habe ich auch gesagt vor der WM. Das haben wir schon einmal,
haben wir
schon
einmal von mir gehört.
Naja, natürlich, Hans.
Nein, Spanien ist für mich das, ist auch meine Überzeugung, das habe ich auch gesagt. Ich kann jetzt nicht plötzlich was anderes sagen. Ich habe immer gesagt, für mich ist der kommende Weltmeister Spanien. Haben auch nicht gut angefangen, aber trotzdem, das ist eine Klasse-Mannschaft wie Argentinien. Dort, wenn es dann geht, unter den letzten 8, unter den letzten 4, da kommt schon das Beste zusammen. Und dann entscheidet sie sich, wer in dem Moment besser in Form ist und besser spielt. Und der wird dann Weltmeister. Aber die zählen dazu. Das Los wäre schwer, ja. Aber was soll man mit was anderem spekulieren? Soll man mit dem dritten Platz spekulieren? Er hat eh gesagt, wie alle das sind. Amerika, das sind auch nicht schlecht.
Ja, aber Martin, wie ist das als Spieler? Denkt man sich das dann schon auch irgendwie im Hintergrund? Ich meine, wenn ich die Frage stelle, für mich hört sich das nicht nachvollziehbar an, aber die Fans draußen, die diskutieren darüber.
Naja, Spieler, stellst du dir die Frage nicht. Du gehst, also so ging es mir und meinen Kollegen, mit denen ich gespielt habe. Wir wollten ja jedes Spiel gewinnen. Also du schaust ja dann nicht auf die Tabelle und rechnest dir durch, was könnte sein. Auf der anderen Seite sage ich, so wie Sans auch gesagt, du wirst Zweiter. Und hast die Challenge gegen Spanien, dann spielst du halt gegen Spanien. Das ist halt wieder eine Herausforderung. Dann sage ich auch, okay, dann spielst du gegen Spanien, scheidest du dann gegen Spanien aus mit einer guten Leistung oder wie auch immer wir dann spielen, dann ist ja auch keiner böse, unter Anführungszeichen. Ja. Wir haben ja die Situation gehabt bei der Europameisterschaft, wir waren Tabellenerster, spielen gegen einen Tabellendritten, Türkei, die wir in der Vorbereitung oder im Frühjahr noch mit 5-1, 6-1 zu Hause im Happel-Stadion geschlagen haben und scheiden dann mit einem 1-0 bei der Europameisterschaft gegen einen Dritten aus. Also da siehst du ja von der Konstellation her, auf das darfst du nicht gucken. Also um Gottes Willen, sondern du gehst ins Spiel.
Das macht das Spiel. Ja.
Macht keiner.
Also hast du Fußball gespielt?
Ja, aber leider nicht über die fünfte Liga hinaus.
Das macht nichts. Aber hast du nicht wollen jedes Spiel gewinnen?
Naja, natürlich, Hans.
Jeder
Sportler will immer die beste Leistung abrufen, weil ansonsten ist das ad absurdum geführt.
Ist egal, wo ich als Fußballer spiele, in der fünften Klasse oder in der Champions League, das ist völlig wurscht. Das ist nur die Wichtigkeit.
Ja.
Aber jeder, der ein richtiger Fußballer ist, will jedes Match gewinnen. Auch gegen Argentinien, auch gegen Spanien, auch gegen Brasilien. Will ich gewinnen.
Und du willst dich auch mit den Besten messen. Und dann steht ja Spanien mit Lamine Yamal vor der Tür. Das hätte ja auch etwas Besonderes. Zuerst gegen Lionel Messi, Martin, dann gegen Spanien mit Lamine Yamal.
Natürlich.
Hätte niemand was dagegen, oder?
Deswegen habe ich es ja gesagt. Das ist ja das als Sportler. Erstens mal, du willst jedes Spiel gewinnen und du willst dich mit den Besten messen. So, und wenn dann Spanien vor der Haustür steht, dann spielst du gegen Spanien und nimmst die Challenge an und versuchst da dein Bestes zu geben. Und wer weiß, haben ja auch schon unentschieden gespielt in der Gruppe. Also von dem her, Möglichkeiten gibt es immer. Jedes Spiel fängt von 0-0 an und du hast immer die gleichen Voraussetzungen.
Wir haben gewonnen 2-1 1978. Das wird wegen Chor dabei alles vergessen.
Da waren tolle Ergebnisse dabei.
Ja, und Spanien ist nach Hause gefahren.
So ist es.
Aufgeschrieben, wir waren Erster und Brasilien war Zweiter. Wenn's das heute wem dazu ist, glaubt er das nicht.
Und weil du vorhin gesagt hast, Spanien nicht so gut reingestartet ins Turnier. Zuerst gab es ein torloses Unentschieden gegen Kap Verde, die ja dann 2-2 gegen Uruguay gespielt haben. Also wirklich unglaublich, weil du vorhin gesagt hast, die Kleinen zeigen auf. Dann die Spanier aber doch deutlich gewonnen gegen Saudi-Arabien. War das wahre Gesicht, der Furia Rocha?
Noch immer nicht. Sie können noch viel besser spielen. Aber sie waren schon besser, aber sie haben sich ja dann beim 14 Uhr war er dann Stillstand und Ausrasten. Aber die können noch besser spielen, ja.
Hans, du hast dich festgelegt, Österreich wird Zweiter in der Gruppe, ja. Da fährt die bekannte Eisenbahn drüber. Martin, siehst du es auch so? Schwieriges Spiel, hast du schon gesagt?
Ich habe gesagt, schwieriges Spiel und werden Kleinigkeiten entscheiden, aber trotzdem gehe ich auch davon aus, dass wir Zweiter werden. Ne?
Wir sind Optimisten.
Ja. Natürlich. Und auch Realisten. Weil das ist schon realistisch, die Einschätzung.
Wir sind ein Nationalspieler. Ein Junger und ein Alter.
So alt bist du noch gar nicht,
Hans. Nein, eh nicht. Nein.
Ja. Aber insgesamt, wie unterhaltsam ist bislang die Fußball-Weltmeisterschaft? Für dich auch als ehemaliger Weltklasse-Stürmer. Kylian Mbappé überzeugt, ein gewisser Erling Haaland von den Norwegern, Harry Kane von den Engländern, dazu der Lionel Messi.
Erstens einmal viele viele herausragende und große Figuren im Fußball, die sehr gut sind. Was ich sehe, ist immer das, man spricht immer über den modernen Fußball, das hat sich geändert und Schnelligkeit und das stimmt alles. Aber wenn ich jetzt sehe, die Spiele, besonders was wir jetzt gesprochen haben, die Großen gegen den Kleinen, so kommt immer dasselbe Rezept heraus. Die Kleinen, was normal ist, aber die Kleinen stehen hinten drin mit 10, nicht, der Sprecher sagt immer mit 5, mit einer 5er-Kette, mit einer 4er, mit einer 6er-Kette, nein, sie stehen mit einer 10er-Kette und die Großen müssen das bespielen und müssen erst gewinnen. Da sieht man, dass manche bringen es dann nicht zusammen, wo ein Zwerg gegen einen riesengroßen spielt, so wie Spanien. Also, die Spiele sind dann immer gleich. Der Kleine steht sehr massiv und der Große versucht auszuspielen mit dem, was wir heute kennen. Es geht nach links, es kommt wieder zurück, es geht nach rechts.
Aber das ist das Schwierigste im Fußball.
Es ist absolut das Schwierigste. Das absolut das Schwierigste. Da zeigt sich ja dann die Klasse von einer Mannschaft. Sie müssen dann nicht eine Fünferkette ausspielen, sondern eine Zehnerkette.
Wie siehst du diese Diskussion in moderner Fußball? Was ist überhaupt moderner Fußball, Martin? Was zeichnet ihn aus?
Das ist die letzten Jahre entwickelt. Vertikalität, schnelles Spiel nach vorne, hohes Anlaufen, Pressing gegen Pressing. Aber gegen Pressing haben wir früher auch gespielt, weil es ja völlig normal war, wenn du einen Ball verlierst, was ist dir lieber? Entweder du schaust, dass du den Ball gleich zurückkriegst oder du musst halt 50, 60 Meter nach hinten sprinten. Also das ist jetzt keine neue Wissenschaft, die da entstanden ist.
Das Pressing ist nicht so, ist das, was ich immer gesagt habe. Wenn ich heute höre von den Angriffspressing, dann muss ich sagen, dass wir gespielt haben bei Rapid, beim Otto Baric, Angriffspressing, nur hat es damals nicht so geheißen.
Will draufgehen.
Der Otto, bravo, siehst du das?
Bist der Fußball. Ich habe auch schon ein gewisses Alter.
Der Otto Baric hat zu uns gesagt, da war der Bakul, der Kranche und ich, mit dem Form gespielt. Und der hat gesagt, Hansi, Zizzo, Peter, ihr geht's gleich vorne an, beim 16er, sofort stehen bleiben und sofort angehen, wenn die herausspielen wollen. Und ich hab gesagt, Trainer, ich bin ja kein Verteidiger, wenn ich wo reinrutsche, dann tut er mir weh. Der hat gesagt, brauchst du nicht rutschen. Dieser Mann, was kommt mit Ball, den nimmst du. Wenn Ball kommt auf diese Seite, nimm Zizzo. Wenn Ball kommt auf diese Seite, nimm Peter. Der Parkhold. Mhm. Und da hat er gesagt, und wir sollen schon vorne angehen. Für uns, wir können da nicht beim gegnerischen 16er stehen. Ja, wir haben in Hanapi-Stadion unsere Heimspiele gemacht, dass wir sofort dort waren. Nicht auf der Mittelauflage, sondern ganz weit vorne. Vielleicht nicht am 16er, aber 30 Meter vor einem Tor sind wir gestanden.
Ja.
Also was erzählen Sie mir von Angriffspressing?
Naja, der Fußball kann ja gar nicht neu erfunden werden.
Aber das sind ja nur die Ausdrücke.
Die Ausdrücke ändern sich. Und
die Box, denk an die Box.
Ja.
Ich wäre narrisch, wenn ich solche Kabeln kriege, wenn ich her die Box.
Davon.
Die Box ist eine Schachtel. Die Box ist eine Schachtel, wo Schurch drin sind. Aber weil die Enkel in der Box sind, kommen wir dazu, das nachzumachen. Und seit wann passiert das? Die Box, das ist der Strafraum oder der 16-Meter-Raum. 100 Mal sage ich bei meinem Sender Sky Sport Austria 1, was heißt die Box?
Für mich war dann die Draufgabe noch die Holding Six, aber das ist nur so meine eigene Meinung.
Es gibt noch viele andere.
Ja, ja, ganz
gut. Aber ich will nicht immer altmodisch sein.
Nein.
Nur die Box ist eine Schachtel mit Schuhen. Und der 16-Meter-Raum und der Strafraum ist im Fußball. Entschuldige, aber...
Jetzt brauchst du nicht entschuldigen.
Ja, nein, ich entschuldige
Meinung
mich schon bei allen jungen Hörern und Zusehern, aber merkt euch das, das ist der Strafraum oder der 16-Meter-Raum, nicht die Box. Die Sky-Moderatoren dürfen mir das nicht mehr sagen.
Nein, das hast du uns verboten, glaube ich. Ja.
Wer sagt, fliegt.
Ja, uff. Na, das wollen wir nicht. Also ich halte mich immer dran. Ich versuche
das Ich bin gut mit Uwe König. Wenn einer noch Bock sagt, sage ich ihn Uwe.
Ui.
Den können wir nicht gebrauchen.
Na, bitte nicht.
Hans. Jetzt sagen wir es einmal in einer Sendung wieder. Jetzt werden Sie mir wieder sagen, der Altmodische.
Natürlich.
Das ist nicht altmodisch.
Das ist ja das Schöne im Fußball.
Das ist nicht altmodisch. Man muss nicht die englische Sprache nachmachen.
Ja. Gut.
Die Kinder reden schon Hochdeutsch und jetzt reden wir im Fußball Englisch.
Wie gesagt.
Das muss nicht sein.
Es muss nicht sein.
Wir haben unsere Ausdrücke.
Aber der Fußball ist halt vom Sprachgebrauch her. Aber Martin, wie siehst du das Ganze, um das vielleicht dann dahingehend abzuschließen? Diese Diskussionen da um die neuwertigen Ausdrücke?
Ja, ich verwende auch die anderen lieber oder sehr, sehr gerne. Es ist halt in der Trainerausbildung, in der Trainersprache durch die Analyse-Tools, Möglichkeiten, die du da eben hast oder die sich da aufgetan haben über die Jahre der Zeit, dass man versucht hat, eine einheitliche Trainersprache einzuführen, zu entwickeln, wie auch immer. Und deswegen kommen eben diese Begrifflichkeiten. Aber ich glaube, es versteht, ich sage zu meinen Jungs, mit denen ich trainiere, auch im 16er oder im Strafraum eine
Danke, ja. Danke. Das ist ein Trainer für die Jugend. Ja. Solche Trainer braucht man. Der sagt den Buben das Richtige.
Wie gesagt, das sind ja auch, durch das speziell im Profibereich ja die Trainerteams dann auch in unterschiedlichen Sprachen dann auch teilweise zusammengestellt werden oder auch Spieler auf dem Platz sind, mit der englischen Sprache halt dann eben sehr viel gearbeitet wird, um das so ein Stück weit zu vereinheitlichen, ja.
Sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen? Nein,
ich habe gerade jetzt überlegt, was ich meinen Spieler sagen täte, meinen Stürmer sagen, go in the box.
Das wäre doch schön gewesen, oder?
Es klingt nicht schlecht.
Ja,
go in the box.
Gegen die Nordiren damals.
Ja.
Aber Martin, jetzt schaust du dann eher auch als ehemaliger überragender Verteidiger auf wir hatten deine Geschichte, Max Wöber war auch zu Gast im Podcast, dazu auch Jakob Janssen, ich habe gesagt, ein großartiger Verteidiger. Und Martin ist mir sofort reingekrätscht und hat gesagt, na hallo. Und Jakob Janssen spielt auf dem Kleinfeld mittlerweile auch Verteidiger, also es waren damals drei großartige Verteidiger hier, ja. Nur um das vielleicht aufzuklären. Schaust du eher auf die Defensivleistungen? Jetzt haben wir auch schon gehört, die Portugiesen haben sich auch sehr schwer getan gegen die Demokratische Republik Kongo, nur unentschieden gespielt. Oder feierst du dann doch auch die Offensive ab mit einem Erling Haaland, Lionel Messi und wie sie alle heißen?
Absolut. Das habe ich im letzten Podcast ja auch gesagt. Für einen Fußballspieler geht es immer darum. Es geht darum, du willst den Ball im Netz zappeln sehen, unter Anführungszeichen. Auch als Verteidiger. Ich habe als Verteidiger auch das ein oder andere Tor machen dürfen. Im jungen Alter habe ich auch Mittelfeld gespielt, da habe ich auch viele Tore gemacht und das ist ja das Schönste, deswegen gehst du auf den Platz. Du willst mit dem Ball am Fuß willst du Tore erzielen. So. Natürlich, für mich als Verteidiger war es natürlich auch immer sensationell, wenn du halt ein Tackling gehabt hast, du hast eine Tormöglichkeit verhindert oder du hast zu Null gespielt. Das war für uns innerlich natürlich auch irrsinnig wertvoll. Du gibst der Mannschaft ja auch Stabilität und das war für mich auch wichtig, aber im Prinzip ging es für mich trotzdem immer darum, ich habe mich immer geärgert, ja, wir haben 0-0 gespielt, aber trotzdem, wir wollen Tore erzielen. Um das geht es bei dem Spiel. Ja.
Sliding Tackling hat er beherrscht.
Nein, so Englisch auf einmal.
Ja, nein, um das zu beweisen. Nicht? Ich meine, ich kenne die Ausdrücke auch, nur ich gebrauche sie nicht, weil sie nicht richtig sind. Aber er hat ein Sliding Tackling beherrscht.
Ja. Im Burgenland gelernt.
Ja.
BNZ Bunyan damals noch. Ja. Hans, Lionel Messi steht über allen. Haben wir jetzt schon,
ja.
Glaube ich, braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Dahinter kommt ja auch ein gewisser Cristiano Ronaldo. Ja. Tut man ihm Unrecht, weil jetzt dieses Unentschieden gegen Kongo, Demokratische Republik Kongo, da wurde er viel kritisiert. Ja. Gegen tiefstehende Gegner. Wie hätte da vielleicht ein Lionel Messi ausgesehen, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, weil wir befinden uns nicht im Konjunktiv. Aber tut man ihm Unrecht,
Cristiano Ronaldo? Man tut ihm Unrecht. Man tut ihm Unrecht und es ist nicht in Ordnung, dass wenn er jetzt überhaupt einmal nur das eine Match, wie mir so ein Kampon berührt hat, hat das nichts damit zu tun. Erstens ist ein großartiger Spieler mit dem Messi zusammen der Beste in der Welt gewesen. Über Jahrzehnte. Das darf man nicht vergessen. Er spielt in der Nationalmannschaft von Portugal und es dürfte in der Nationalmannschaft von Portugal nicht so zugehen wie in der Nationalmannschaft bei Argentinien. Bei Argentinien ist der Messi der Spieler, aber nicht weil er der Spieler ist, sondern der ist der Liebling. Du siehst, wie ihn alle bewachen, wie alle auf einmal aufpassen, wie ihn alle gern haben. Es wird so sein, dass es in Portugal gibt Spieler, die ihn vielleicht nicht mehr gern haben, besonders jetzt nicht mehr gern haben, wenn er vielleicht etwas älter ist. Da tut man ihm sehr Unrecht. Wahrscheinlich auch die Presse in Portugal tut es dazu, um das zu schüren. Plötzlich gegen ihn, wo es schon mal eine Gemeinheit ist, was der geleistet hat für dieses Land, was der geleistet hat für die Welt. Der unterstützt die Kinder, der ist ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Fußballer, und ich kann nicht den jetzt verdammen, weil er einmal jetzt nicht im Gespür war, wirklich nicht im Spiel war. Aber das hängt zusammen mit Sicherheit, obwohl ihm der Trainer sehr stärkt, was man immer liest. Es hängt zusammen mit der Mannschaft, es hängt zusammen mit der Öffentlichkeit, mit der Arbeit von den Journalisten und so weiter, dass sie der Meinung sind, seine Zeit sei abgelaufen. Seine Zeit ist sicherlich abgelaufen, weil er schon 39, 40. Aber trotzdem, ich meine, man braucht ja nur den sehen, wie er ausschaut. Der ist, der besteht nur aus Muskeln. Also, aber es kommt auch nicht auf das an. Sondern irgendwie hat man das Vertrauen in ihm verloren. Das, was bei Messi nie passieren würde.
Ja, und das Mannschaftsgefüge, das ist nämlich der interessante Punkt bei Argentinien. Rodrigo de Paul wird oft als Bodyguard von Lionel Messi bezeichnet, hat ihn schon als Kind bewundert. Und dieses Mannschaftsgefüge, ist das auch etwas, was dir auffällt, jetzt im Vergleich Argentinien zu Portugal mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi?
Ich glaube, der Messi hat ja auch diese schwierige Phase gehabt, wenn man Paris Saint-Germain zum Beispiel hernimmt, war ja auch eine sehr schwierige Phase, da kamen ja auch die Diskussionen aus, ja, er geht nur spazieren, er ist nicht so integriert in dem Spiel, das waren ja damals ja auch die Schlagzeilen. Jetzt mit Argentinien, glaube ich, das ist alles ganz klar, und wenn man das jetzt den Vergleich hernimmt mit Portugal, da ist es halt nicht so rund, das sieht man ja auch an den einzelnen Reaktionen der Mitspieler, und das ist im Gefüge halt dann natürlich auch, wo ein Stück weit ja auch der Trainer mit in der Verantwortung ist, in kommunikativen Hinsicht, dass jeder Spieler auch weiß und seine Rolle kennt und um diese Rolle auch Bescheid weiß, dürfte es da ein bisschen im Argen liegen. Ne? Und der eine oder andere Spieler versucht dann natürlich dann auch an dem Denkmal zu graben, dass sich da Cristiano Ronaldo aufgebaut hat. Und das sind die Gegebenheiten, die du aber auch als Sportler miterleben kannst, darfst, sollst, das gehört dazu, das musst du auch aushalten, wenn du ein ganz großer bist, und so wie es der Hans aber gesagt hat, man tut ihm da Unrecht, es ist trotzdem Mannschaftssport, und wenn er seine Möglichkeiten bekommt, glaube ich, wird er sie auch wieder nutzen, aber er ist halt auch in einem Alter mittlerweile auch angekommen, da gewisse Dinge halt dann nicht mehr so einfach von der Hand gehen, ne? Und von dem her, ja, ist jetzt dann im nächsten Spiel, ist ja immer das Schöne im Fußball, du hast immer die Möglichkeit, dann im nächsten Spiel sofort wieder das Gegenteil zu beweisen.
Die Niederländer haben das ja eindrucksvoll bewiesen, wobei Japan auch nicht irgendwer ist. Ich glaube, die haben auch viele unterschätzt, haben dann auch aufgezeigt. Aber bleiben wir vielleicht noch bei den Stürmern. Cristiano Ronaldo, zum einen, viele sagen, der kompletteste Stürmer aktuell ist Harry Kane. Was sagst du dazu?
Na, der kompletteste Spieler und Stürmer ist der Leo Messi, aber den braucht man gar nicht so als Stürmer bezeichnen, weil der ist alles. Der ist alles. Aber der Harry Kane ist ein toller Fußballer, das muss ich sagen. Bei Bayern eine Quote unglaublich, schießt die Tore und schießt sehr, eigentlich so eiskalte Tore. Der ist manchmal nicht ins Spiel und ist dann da und ist immer bei den Toren da. Sehr guter Spieler, sehr guter Mannschaftsspieler, technisch sehr guter Spieler, lässt auch die Bälle prallen, also ist gar nicht so ein Mittelstürmer, so wie ich war, also nur auf den Endzweck ausgerichtet, sondern ist spielerisch sehr gut, also absolut der beste Mann bei England, und der ist auch in Form, also der gehört absolut zu den Besten.
Martin, viele Fußballfans sagen ja auch noch Experten, dass Harry Kane die Position als zentraler Stürmer auf eine Art auch revolutioniert hat, was Hans jetzt auch schon gesagt hat. Er holt sich die Bälle von sehr weit hinten ab, besetzt sehr viel verschiedene Positionen, arbeitet unglaublich viel für die Mannschaft. Wie beurteilst du die Leistungen von Harry Kane aus der Vorsaison und jetzt auch dann in weiterer Folge bei der Weltmeisterschaft?
Ja, über die Vorsaison brauchen wir gar nicht reden, da sprechen ja die Zahlen für sich, und wenn du die Spiele verfolgt hast, auch mit Bayern München, hast du genau gesehen, die Art und Weise, wie er halt eben auch Fußball spielt und denkt. Für mich war es jetzt, ich habe kein Gefühl gehabt für England, wie die jetzt spielen werden mit Thomas Tuchel. Ja, aus der Quali, ja, die Ergebnisse waren gut, spielerisch war es jetzt nicht so die Augenweide noch, aber jetzt erstes Spiel gegen Kroatien, das war schon dann auch richtig gut, und bin gespannt, wie es da weitergeht. Und auch da hat man halt wieder gesehen, die Art und Weise, wie er spielt, wie er seine Mitspieler auch in Szene setzt. Also er ist ja nicht nur als reiner zentrale Sturmspitze vorne, sondern was ihn so auszeichnet, ist eben das, was es für einen Innenverteidiger extrem schwierig macht. Ja, wenn er ins Mittelfeld sich zurückreinfällt, hast du immer die Entscheidung zu treffen, als Innenverteidiger, gehst du mit raus, reißt du eine Lücke hinter dir, das für die Mitspieler natürlich wieder, was bei Bayern super funktioniert hat, die Außenstürmer, die dann sofort diese Lücke belaufen. Das heißt, für dich als IV ist es halt immer sehr wichtig in der Kommunikation, wie nimmst du das aus, übergibst du dem in die Mittelfeldlinie, schließt die Lücke hinten mit deinem Außenverteidiger, Innenverteidiger Kommunikation. Und diesen Bruchteil, den nutzt er halt dann immer sehr, sehr gut aus und setzt dann seinen Mitspieler mit seiner unglaublichen Passqualität dann auch immer wieder sehr stark in Szene. Und das zeichnet ihn einfach aus, rund um den Strafraum. 16er, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Abschlussqualität, die ist fantastisch. Also sehr, sehr guter Spieler und natürlich jetzt auch durch seine Tore. Und bisher, was die WM gezeigt hat, die Stürmer alle aktuell in ihren Nationalmannschaften, wirklich die Top-Stürmer, die treffen aktuell wirklich am Fließband, ja.
Erling Haaland zum Beispiel auch bei den Norwegern. Und Hansi, könnte ich einen Podcast mit dir als Gast moderieren dürfen und nicht über unseren Nachbarn sprechen? Die Deutschen. Dennis Ondorf haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Der kommt immer rein, trifft als Joker. Ja. Jetzt gibt's die Diskussionen. Der Julian Nagelsmann muss ihn doch von Anfang an bringen, ja. Den Dennis Ondorf.
Ja, was ich gelesen habe, ist der gar nicht beliebt bei Julian Nagelsmann, weil der ihm sehr kritisiert hat, den Ondorf, der damit...
Unnötigerweise, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, der hat die entscheidenden Tore geschossen.
So ist es.
Vielleicht wird Ondorf jetzt von Beginn an spielen, keine Ahnung.
Die Deutschen stehen ja schon als Gruppensieger fest, aber was die Schusstechnik von Dennis Ondorf betrifft, was traust du den Deutschen allgemein beim Turnier zu? Auch nach dem Comeback von Manuel Neuer?
Schwer zu sagen, muss man jetzt auch abwarten, die nächsten ein, zwei Spiele. Sie sind, also wenn du meinst Weltmeister, also als Weltmeister dort sehe ich sie nicht, aber dass sie weitergehen werden, ja, klar. Dann kommt es wieder auf die Auslosung an. Weltmeister, glaube ich nicht, obwohl sie eine gute Mannschaft haben mit diesen guten jüngeren Spielern, Havertz, Musiala und der Wirtz, also das sind wirklich, sind schon wieder sehr, sehr, sehr gute Spieler. Aber da muss man schauen. Da habe ich kein Gefühl dafür. Aber wenn ich ein Gefühl habe, sage ich für ganz oben, für Weltmeister oder in die Nähe, das glaube ich nicht.
Martin, widersprichst du jetzt Hans Krankl? Traust du dir das? Aber wie schätzt du die Deutschen ein?
Also Elfenbeinküste hat die Probleme so ein bisschen aufgezeigt von ja. Deutschland. Und ich sage, Elfenbeinküste hat sich in dem Spiel eigentlich selber geschlagen. Also die waren wirklich 60, 65 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft, haben ihre Möglichkeiten dann nicht genutzt. Und das ist halt dann auch wieder eine Qualität von der deutschen Mannschaft. Die wenigen Möglichkeiten, die sie dann trotzdem kriegen, eben mit einem Ondorf dann, der unter Anführungszeichen, weiß nicht, ob man es so sagen darf, ein unkonventioneller Stürmertyp eigentlich ist. Aber ist halt von der Art und Weise natürlich dann, wie er es an seine Tore macht und war spannend, die Diskussion auch zu verfolgen, dann eben mit Julian Nagelsmann, eben, dass es da Knatsch intern gegeben hat. Und er erfüllt die Rolle als Jokerspieler, Einwechselspieler richtig gut. Und ja, ich mag solche Spielertypen einfach, weil das auch wieder die Mannschaft, das Niveau von der Mannschaft wieder auf ein anderes Level hebt und weil er einfach Dinge anders gestaltet und anders macht, wie das, was wir eigentlich kennen. Und ich glaube aber auch nicht, dass er, auch wenn die Deutschen jetzt schon weiter sind, vielleicht doch, aber dass er dann in den Spielen wieder von Anfang an bringen wird. Und um in der modernen Fußballsprache zu bleiben, auch wenn es der Hans nicht gerne hören wird, man redet dann immer auch davon, von einem Impact-Player. Ja. Tut mir leid jetzt.
Das muss aber stark sein, Hans.
Er hat halt seine Wirkung dann, wenn er von der Bank kommt und das macht er überragend. Ja. Und das ist eine herausragende Stärke auch und ist halt vielleicht, wenn du dann ihn von Anfang an bringst und er hat die Wirkung dann nicht so, dann fangen wir auch wieder zum Diskutieren an. Ne? Also so wie es jetzt aktuell läuft für ihn, ist es überragend, freut mich irrsinnig, er macht seine Tore. Und natürlich ist es eh so, auch wie bei Marco, jeder Spieler will von Anfang an spielen, du willst von Beginn an spielen, ist völlig normaler Prozess, denn den Anspruch muss er ja auch haben, um Gottes Willen. Und die Diskussionen dann, für den Trainer musst du es so schwer machen wie nur möglich, das ist Punkt. Und wenn du dann sauer auf den Trainer bist und du machst trotzdem deine Tor, für alle das Beste. Ja.
Da gibt es viele Diskussionen, die werden auch nicht aufhören, ob Dennis Undorf von Beginn an spielen muss, spielen soll. Zum Ende des Podcasts vielleicht noch ein paar Diskussionen. Hydration Break, Hans.
Wie bitte?
Hydration Break, was sagt dir das?
Ja,
Trinkpause. Das ist, in Stadien, wo es 20 Grad hat, wo es ja, klimatisiert
ist. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön.
Die Amerikaner zelebrieren ja jedes Sportereignis als Show. Weißt du natürlich auch, bist ja schon ein großer Fan davon auch. Aber nein, ich meine jetzt nicht diese Werbe, viele sagen ja auch schon Werbepausen
dazu. Es ist ja nichts anderes. Es ist eine Erfindung der FIFA.
Aber für die Trainer super.
Für die Trainer, sagt auch jeder Trainer, das ist okay. Für die Trainer ist super, weil sie noch einmal reden können mit den Spielern oder noch einmal Hass machen und irgendwas ausbessern und so weiter. Aber sonst ist es nur von der FIFA, das ist eine Sache für die Werbung. Nichts anderes.
Martin?
Für den Trainer? Ja, für den Trainer super, für die Spieler scheiße.
Oh.
Ja.
Um es kurz und knackig zu halten.
So ist es, ja.
Völlig richtig.
Ja.
Und dann, wenn wir schon bei den Trainern sind, Ralf Rangnick hat ja seinen Vertrag verlängert beim ÖFB. Möchte jetzt gar nicht zitieren, was du zu Beginn seiner Amtszeit gesagt hast. Das ist den Leuten bekannt. Möchte da jetzt auch nicht irgendwie wo reinstechen, aber trotzdem insgesamt, Hans.
Stich nicht,
aber sehr positiv. Die Verlängerung von Ralf Rangnick, zumindest für 2 weitere Jahre für die EM. Die Richtung stimmt, ja oder nein?
Er war erfolgreich mit der Mannschaft und ein erfolgreicher Trainer wird verlängert. Ganz einfach, ist nur normal.
Martin?
Ich möchte nur noch eins ergänzen. Es wird dann die kommende spannende Aufgabe sein, einen kleinen Umbruch einzuleiten. Ne? Ja. Es wird der ein oder andere Spieler natürlich nicht mehr dabei sein. Und das ist halt dann die nächste Aufgabe. Und das wird dann auch wieder spannend sein zu verfolgen, wie er das dann macht, angeht, welche Spieler hinzukommen. Und es ist ein neuer Prozess dann und spannende Aufgabe.
Absolut, sind wir gespannt. Vor allem auch, wie weit ist das österreichische Nationalteam bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko schaffen wird. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und ja, möge es dann über Spanien bis hin ins Halbfinale und Finale gehen.
Spanien
wird Weltmeister, da ja. Bleibt
Hans jetzt dabei. Jetzt kann ich nichts mehr anders sagen. Ihr habt mich festgekriegt vor 2 Monaten.
Martin, du sagst?
Ich sag noch gar nichts, weil es
schade.
Noch, weil es wirklich der ein oder andere Mannschaft wirklich schon gut performt hat, aber es ist noch relativ früh im Turnier. Es sind toi, bis auf eine schwere Verletzung mit dem Schienbeinbruch. Aktuell noch wenig passiert. Das ist gut und wichtig. Auch Deutschland auch mit Schlotterbeckenausfall, habe ich jetzt vergessen, aber sonst wenig passiert. Also das wird man noch sehen. Turnier ist lange. Und gewissen Spielphasen brauchst du auch das Glück. Und deswegen will ich mir auch noch gar nicht festlegen. Ja.
Du hast das noch nicht gesagt, dein Weltmeister.
Doch, ich habe schon gesagt Spanien. Aber vor der WM. Und weil ich auf dich gehört habe.
Nein, du bist ein gescheiter Bursch.
Na, das freut mich jetzt aber
sehr. Ja, sehen wir ja was.
Na, Wahnsinn.
Wenn ich loben muss, muss ich loben.
Ne? Vielen Dank, Hans. Also, ja, es war eine Freude, dich
hier zu haben.
Vielen Dank fürs heutige dabei sein.
Soll nicht die Box in irgendeiner anderen
sein. Du hörst mir doch hoffentlich zu beim Kommentieren und ich sag das nicht.
Ja? Ich passe immer auf dich.
Ja, das
freut mich sehr. Ich passe auf alle auf.
Ja. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs heutige dabei sein. Hat viel Spaß gemacht. Auch an dich, Martin. Wie immer, tolle Expertise und natürlich auch an Sie, werte Fußballfans, der Dank fürs Dabeisein bei der heutigen Folge. Hab noch für Sie als Hinweis, verfolgen Sie unsere 2 Jungs vor Ort, Johannes Brandl und Labinoz Bahiu, Rot-Weiß Roadtrip. Dann haben wir auch noch unseren Transferexperten Erik Niederseher, der hält Sie da immer auf dem neuesten Stand. Und es gibt natürlich die nächste Folge vom Audiobeweis Spezial, die WM-Edition vor dem Spiel gegen Algerien und auch danach wieder. Vielen Dank auch an Sie, werte Fußballfans, fürs Dabeisein. Verbringen Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.